Es ist tödlich, an die Stelle des alten Gottes eine löbliche und erfreulich immer vorwärts wachsende Welt zu setzen. In seinem neuen Roman mit dem Titel Ikarien setzt Uwe Timm dieses Zitat des Anarchisten und Pazifisten Gustav Landauer ganz an den Anfang. In dem Roman geht es um Utopien oder um vorwärts wachsende Welten, wie Landauer das sagt, und deren Scheitern. Es geht darum, wie der Kommunist Alfred Plötz, eine historische Romanfigur, zum Begründer der Rassenhygiene der Nationalsozialisten werden konnte. Ein verstörend aktueller Roman, weil es auch um die Gefährdung der Demokratie geht, um die Grenzen des wissenschaftlich Machbaren, um Größenwahn und darum, wie zerbrechlich doch unsere Freiheit ist. Uwe Timm ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Was meinte Landauer eigentlich mit dieser löblichen und erfreulich immer vorwärts wachsenden Welt, die tödlich ist?
Nun ja, der hat sehr früh gesehen, dass also dieser Begriff der Naturwissenschaften, die sich so aus sich selbst generieren, ihre eigene Logik haben, nicht anders befragt werden, also nach gesellschaftlichen Hintergründen, Kontrollen, dass da eine Gefahr drin steckt, die dazu führt, dass plötzlich alles funktional wird und auch die gesamte Weltsicht auseinanderdriftet, nicht? Das ist das Großartige an dem Landauer, dass er so eine ganzheitliche Weltsicht hatte, nicht? Die umfasste nicht nur Menschen, also, sondern auch Tiere, Pflanzen. Also eine Schöpfung, wobei er, nicht ganz klar, aber ich glaube, er ist Agnostiker, kommt aus dem jüdischen Glauben, wobei er sagt, diese ganze Welt, die muss eben gehütet werden. Und das ist wirklich so ein fast metaphysischer Blick darauf.
Und das wäre eine Reduktion, wenn man das nur aufs Funktionale reduzieren würde.
Natürlich, dann. Also diese Wissenschaften, die funktionieren natürlich auf Gesetzmäßigkeiten, also auf Methoden, die notwendig das reduzieren. Also deshalb haben sich die Naturwissenschaften auch so fantastisch entwickelt, dass sie nicht mehr wie im Mittelalter immer in einen Glaubenszusammenhang hineingefragt haben, sondern das reduziert haben auf Wiederholbarkeit, auf Methode, nicht? Und die Methode ist Methodus, der Weg, eingeengt, nicht? Und das bedeutet eben auch immer eine Reduktion, nicht? Die zum Beispiel nicht nach der moralischen Bedeutung einer wissenschaftlichen Erkenntnis fragt.
Die Wissenschaftswelt ist ja auch eine Utopie, darum geht es auch in Ihrem Roman. Und es geht natürlich um das Scheitern von Utopien. Daneben setzen sie das Leben, wie es ist, das pralle Leben, das im Kontrast zu den Trümmern des Zweiten Weltkriegs umso lebendiger eigentlich erscheint. Das ist das Leben und Lieben ihres deutsch-amerikanischen GI-Soldaten Michael Hansen, der 1945 nach Deutschland kommt. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Also zunächst ist da die Utopie zweier Freunde. Wagner und Plötz heißen die. Diese Utopie heißt Ikarien. Müssen Sie kurz erklären, was ist Ikarien?
Das ist ein Roman gewesen, den der französische Sozialutopist Etienne Cabet 1840 herausgebracht hat. Und das ist eine Bewegung gewesen, die einen idealen Staat entwickeln wollten. Und dieser ideale Staat sollte zunächst mal in Kommunen verwirklicht werden. Und zwar sofort, nicht irgendwann, sondern jetzt. Und die sind ausgewandert, 1848, eine große Bewegung französischer Intellektueller nach Amerika und haben dort diese Kommunen gegründet, haben sich wieder gespalten, zerstritten. Es waren viele Juristen, französische Juristen darin, also es gab ständig Konflikte. Diese Kommune hat aufgespalten, immer wieder neue, junge, alte, aber bis 1907 bestanden. Und dieser Plötz und sein Freund Wagner, zwei junge Menschen, die sind dort damals hingefahren und haben eine dieser Kommunen besucht und waren ziemlich entsetzt, was sie sahen. Also es war nicht der neue Mensch, sondern es war eigentlich der alte und eher fast noch reduzierter, weil diese Leute auf kärglicher Situation zurückgeworfen, Landwirtschaft betrieben.
Also sie waren furchtbar enttäuscht. Doch beide gehen sie nach diesem Besuch in den Vereinigten Staaten anders mit dieser Enttäuschung um, oder?
Ja, das ist genau der Punkt, nicht? Dieser Plötz, den es ja wirklich gegeben hat, diesen Eugeniker und späteren Begründer der Rassenhygiene, die dann wieder die Grundlage war für Euthanasie. Diese beiden, die ziehen da sehr unterschiedliche Schlüsse draus. Also der Plötz, der sagt, man muss den Menschen grundsätzlich ändern, durch Züchtung, durch Veränderung, optimieren, Nietzsche, Übermenschen schaffen. Und der andere, der Wagner, der hat einen ganz anderen Entschluss, der sagt, man muss tatsächlich die sozialen Voraussetzungen ändern, nicht? Und geht dann in die SPD rein und später aus der SPD bei den Kriegskrediten wieder raus. Er wird Anarchist und kommt diesem Landauer, dieser wirklich ganz erstaunlichen Figur des Landauer, sehr nahe, nicht? Und daher auch dieses Zitat.
Also darum geht es ja auch in Ihrem Roman, dass der Alfred Plötz dann vom Kommunisten, Sie haben das gerade beschrieben, zum Begründer der Rassenhygiene der Nationalsozialisten wird.
Ja.
Da sind Kommunisten und Rassenhygieniker. Beide wollen ja eine bessere Welt, indem sie den Menschen verändern. Sind das auch beide Idealisten dann, Kommunisten und Rassenhygieniker? Das ist jetzt ein bisschen seltsamer Vergleich.
Ja, das ist wohl wahr. Der Idealismus, wenn man den nur positiv besetzt, dann ist natürlich Plötz kein Idealist. Der war es am Anfang, weil er wirklich daran glaubte, also an diese kommunistische Möglichkeit der Gleichheit aller Menschen auch, nicht? Das ist also die Grundlage. Das Problem ist gerade bei Plötz, wie das dazu kommt, dass dann plötzlich dieser Rassengedanke aufkommt. Also zunächst mal muss man sagen, der ist Naturwissenschaftler, Darwinist, nicht? Und die waren zutiefst überzeugt, dass es keinen Gott geben kann, nicht? Sondern es ist eine Entwicklung innerhalb der Welt, Kampf ums Dasein, wo sich dann immer wieder der Bessere, der Angepasste so durchsetzt, nicht? Und das ist rein logisch und isoliert von allen moralischen Überlegungen und schon ganz und gar vom metaphysischen oder gar religiösen. Er ist wirklich ein Atheist, ein überzeugter Atheist. Also es gibt ja viele Naturwissenschaftler, die sagen, ich glaube, spalten das aber dann ganz ab von ihrer wissenschaftlichen Arbeit oder versuchen, Verbindungen zu tun. Die, und das war weit verbreitet am Ende des 19. Jahrhunderts, waren kämpferische Atheisten. Also die waren gegen Religion. Nicht? Das ist bei dem anderen, bei dem Wagner, nicht der Fall. Der kann nicht glauben. Der würde wahrscheinlich glauben wollen sogar. Oder, aber er setzt sich damit auseinander zumindest. Nicht? Und daher kommt auch eine ganz andere Haltung mit dem Blick auf den Menschen. Denn all diese Ärzte waren natürlich Atheisten, die in den KZs gearbeitet haben. Nicht? Die haben rein materiell diese Menschen gesehen, Versuche gemacht, durchgeführt. Und das war ein Eingriff, der gottähnlich war. Nicht? Man war Herr über Leben und Tod.
Dazu passt auch ein weiteres Zitat, das Sie ganz an den Anfang des Romans gestellt haben, von Charles Darwin. Ein wissenschaftlicher Mann sollte keine Wünsche haben, keine Gefühle, nichts als ein Herz aus Stein.
Genau, das ist sozusagen der konsequente Blick des Naturwissenschaftlers auf seine Forschung. Nicht?
Sie haben das gerade angedeutet, der Freund, und dann wird er zum Gegenspieler, Wagner von Plötz. Der entwickelt sich ganz anders. Ich darf mal vielleicht einige Zeilen zitieren aus Ihrem Buch. Plötz fehlt es an Demut vor dem Leben, das sagt Wagner dann, vor der Existenz jedes Einzelnen, vor der Einmaligkeit. Das Bewusstsein von der Schöpfung unserer Welt bringt diese Demut mit sich. Nicht aber, dass der Auslese und der daraus abgeleiteten Logik, dass der Stärkere das Recht für sich hat. Diese Demut muss nicht dem Glauben entspringen. Ich stehe auch im Dunkeln. Ich kann nicht glauben, sagt Wagner. Aber gerade wegen dieser Einmaligkeit, die endlich ist, muss diese Demut uns verpflichten, das Leben zu verteidigen. Es ist das Band, das uns bindet. Diese Demut, die fehlt Plötz. Ist das der wichtige Unterschied zwischen den beiden, zwischen Plötz und Wagner nachher?
Ich würde sagen, das ist genau die Stelle, die Sie da zitieren. Die ist ganz zentral. Nicht? Das ist dieser entscheidende Moment, wo man sich völlig unterschiedlich entwickelt. Nicht? Der eine, der so ins Funktionale, Fungible hineingeht, nicht? Alles ist machbar, nicht? Und der andere, der immer diese, auch wenn er nicht an Gott glaubt, nicht? Also immer weiß, diese Einmaligkeit des Lebens, nicht? Die ist verpflichtend, Schmerz und Tod fernzuhalten. Das ist sozusagen die Solidarität, ohne dass man jetzt theologisch das absichern muss. Nicht?
Die beiden reiben sich ja ordentlich aneinander. Der Plötz besucht nachher auch nochmal den Wagner. Also so ganz wegschieben tut er ihn auch nicht. Nicht? Der merkt auch irgendwie, da ist jemand, der hat einmal so ähnlich gedacht wie ich. Also ja. Das bleibt da auch vielleicht so ein bisschen Unsicherheit bei ihm?
Nein, ich denke, das ist so etwas Bindendes aus dieser Jugendzeit, die verbunden hat. Und dieser Plötz ist zumindest das, ein wirklich energischer Mann, der seinen Vorstellungen gefolgt ist, nicht? Und aber auch ein Problemfall. Und das sieht auch der Wagner. Er ist eigentlich ein Dr. Faustus, unser, vielleicht ist ja Wagner auch nicht zufällig nur Wagner. Er ist ein Dr. Faustus, dieser Plötz, nicht? Und das liegt auf der Hand, nicht? Nicht, weil ich das so draufgeklebt habe, aber ich habe natürlich, habe ich Thomas Mann, Dr. Faustus gelesen und auch das Goethe natürlich dazu gelesen, nicht? Da sind viele Parallelen, die sich sozusagen von der Handlung selbst ergeben. Dieser Mann, der sich ganz der Wissenschaft verschreibt und damit etwas den Homunculus zeugen will und die Katastrophe ist am Ende da, nicht? Also am Ende steht Auschwitz, das muss man sagen, in dieser Entwicklung, nicht? Und das ist ja alles nicht so fern. Heutzutage versucht man ja auch den Homunculus zu zeugen, nicht? Silicon Valley, da werden Versuche gemacht, die gehen so weit bereits, nicht, dass sie längst nicht mehr in diesen Bereich des normal Kontrollierbaren hineingehören. Und diese Wissenschaftler haben überhaupt gar keine Probleme. Die sagen, die Wissenschaft selbst rechtfertigt alle diese Forschungen. Basta. Und das tut sie nicht.
Das ist ein Punkt, der Ihren Roman so bedrückend und berührend aktuell macht, also in mehrfacher Hinsicht. Also das ist dieser Punkt, Sie zitieren das auch, von dem wissenschaftlichen Furor der Verbesserung, vom Aussondern des Abweichenden dessen, was als nicht normal gilt, nicht effektiv ist. Das sagten Sie bereits, das machen die Wissenschaften heute auch. Sie selektieren mit ihren pränatalen Diagnosemöglichkeiten. Absolut, ja. Das ist eine große Gefahr, hier wieder ein einheitliches Menschenbild zu schaffen und die, Sie sagen das auch, die beladenen, schwachen und schmerzreichen auszusortieren. Denn die sind für unser Leben wichtig, oder?
Absolut. Also in meiner Kindheit, in meiner Jugend sah man sehr viele Menschen mit Down-Syndrom. Nicht? Und nicht zufällig steht am Anfang des Romans die Geschichte von Karlchen, den ich noch erlebt habe. Den haben die Eltern versteckt in der Nazizeit und der tauchte 45, als damals die Engländer nach Hamburg kamen, wieder auf. Der wurde also gerettet, weil er versteckt wurde. Das ist genau das Problem. Nicht? Man sieht heute noch kaum Menschen mit dem Down-Syndrom. Also ich würde gar nicht rechten, wer das pränatal untersuchen lässt. Also erhalte ich mich raus. Nur de facto ist da eine Selektion, die einen ganz besonderen Menschen, der eigentlich ganz friedlich ist, der besondere Eigenheiten hat, den gibt es kaum noch. Nicht? Der ist nur noch ganz selten zu finden. Nicht? Das sind also Probleme, wirklich moralische Probleme, die jeder mit sich selbst lösen muss. Nicht? Bloß die Gefahr ist, die Medizin, die Wissenschaft stellt heute alle Möglichkeiten her und inzwischen können sie auf Verlangen, also Kinder haben mit blauen Augen, mit diesem CRISPR, wo die in die Gnome reingehen, oder braune Augen. Also das ist eben wirklich die Gefahr der totalen Machbarkeit. Ne?
Das ist auch wieder so ein faustischer Pakt, dass wir...
Absolut, ja.
Das nicht umsonst stellen Sie auch, das ist das dritte Zitat zu Anfang, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Genau,
nicht?
Ja.
Das ist die Schlange aus dem Alten Testament.
Absolut, ja.
Das
ja.
Moses-Zitat, das auch für Faust so eine wichtige, große Rolle spielt. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Wagner. Das ist ja eine spannende Figur in Ihrem Roman. Der benutzt ja diese Begriffe Demut und Schöpfung, Begriffe aus dem Christentum. Ist der Freund von Plötz, wird zu seinem Gegenspieler. Wagner ist jetzt aber kein Christ, das sagten Sie bereits. Er ist eher Agnostiker. Sie lassen ihn an einer Stelle sagen, ob es eine Schöpfung gibt oder nicht, darüber nachzudenken, schien mir immer müßig. Nicht müßig hingegen, das Leid hier vor Tür und Tor zu bekämpfen. Dann wird es interessant, spricht er aber auch an einer anderen Stelle von der Notwendigkeit der Seele, die zwischen Verstand und Gefühl vermittelt. Ja, was kann denn ein Agnostiker unter Seele verstehen? Was ist denn dann die Seele?
Nun gut, also der Wagner ist eben ein eigensinniger Agnostiker, nicht? Und Seele ist eben tatsächlich ein Bereich, also das hat ja der Autor Tim auch so geschrieben, nicht? Dass etwas ist, was also tatsächlich in den letzten Jahren so gar nicht mehr richtig bedacht wurde, nicht? Das ist immer nur Vernunft, Verstand, technischer Verstand, aber es ist tatsächlich ja etwas, was darüber hinausgeht in dieser Verbindung von Mensch zu Mensch, nicht? Und schwer beschreibbar, ob da nun tatsächlich die Seele also von Gott eingehaucht ist oder ob man die so versteht, wie Wagner das verstehen würde, dass da etwas ist, was emotional vielleicht am besten mit Empathie zu beschreiben ist, wenn nämlich diese Empathie da ist und mit sozialer Verantwortung, dann ist das etwas, was so am Beispiel dieser Amana-Gemeinde gelebt wird, die aus dem Wort lebt, aus der Gemeinsamkeit, aus einer tiefen Verbindung, die eben über das nur rational Geplante, wie bei den Ikariern, was von Descartes übrigens herkommt, der Etienne Cabet, wo alles ganz klar gegliedert ist, ist eigentlich eine ganz langweilige Gesellschaft, die auch nicht funktionierte so richtig, weil ganze Bereiche, eben also das, was man vielleicht Seele nennen könnte, aber auch Emotionen, Empathie, nicht richtig ausgebildet sind oder nicht berücksichtigt sind, schwer zu berücksichtigen sind. Also etwas, worüber man immer wieder neu nachdenken muss.
Ja, die Seele, dieser schwer fassbare Begriff. Früher war das ja ganz anders, als man noch anders gedacht hat. Da hat man sogar Löcher in die Särge gebohrt, damit die Seele da rausfliegen konnte. Das sind von uns, für uns eher noch lustige Vorstellungen. Ja. Aber so ein Begriff, der ist uns irgendwie verloren gegangen. Aber es kann nicht schaden, den wieder hervorzuholen.
Absolut, ja.
Sie sprechen auch davon, das heißt nicht Sie, sondern Ihr Wagner, dass es ein ästhetisch-ethisches Wollen geben muss. Also eine Schulung der Gefühle. Grundlage müsste die Entwicklung, und das sagten Sie auch bereits, von Mitempfinden sein. Auch eine Schule der kritischen Rede und Gegenrede, die Verletzung und persönliche Herabsetzung vermeidet. Man muss sich im anderen und den anderen in sich sehen, nicht? Ja. Verletzung und persönliche Herabsetzung. Wenn wir jetzt an diese ganzen, an diese Facebook-Hetzreden und sonst was alles denken, dann könnte das auch darüber stehen.
Natürlich. Ne? Ich denke, das ist auch tatsächlich so aktuell, weil im Augenblick so eine Reduktion auf das technisch Machbare überall mit Händen zu greifen ist und die Leute sich gar keine Gedanken darüber machen, die Wissenschaftler auch nicht, wie ihre Forschung dann verwertet wird, wie die eingesetzt wird. Das geht ja weiter, nicht die Verantwortung als nur Erfindungen zu machen und zu sagen, die Wissenschaft selbst regeneriert sich und wird das alles richten. Das tut sie eben nicht, das ist der Beweis am Plötz, nicht? Dr. Faustus, nicht?
Da geht es dann ins Teuflische und dann in den Massenmord, in den Holocaust.
Geht wirklich in den Holocaust rein. Erst werden fast 200.000 Menschen umgebracht, weil sie nach Vorstellung der Gesundheitsärzte der Nazis nicht gesund sind im Volkskörper. Nicht? Und dann ist das weitergeführt worden bis hin zum Holocaust. Ja.
Bis hierhin vielen Dank, Uwe Timm. In seinem neuen Roman mit dem Titel Ikarien erzählt er die Lebensgeschichte des Eugenikers Alfred Plötz, der sich vom idealistischen Kommunisten zum Begründer der Rassenhygiene unter den Nazis entwickelt hat. Und diesen Alfred Plötz, den hat es tatsächlich gegeben, eine historische Figur. Also gleich nach den Domradio-Nachrichten sprechen wir weiter darüber, wie aktuell der Roman Ikarien von Uwe Timm ist. Heute, da das Völkisch-Nationale plötzlich wieder wie ein Gespenst auftaucht und mit der AfD eine Partei in den Bundestag einzieht, die deutsch tümelt, dass einem Angst und Bange wird. Mehr dazu gleich.